18 Vereine, ganz viel Tradition. Eine Liga und wir sprechen darüber. Das ist der Regionalliga Nordost Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 69 des Regionalliga Nordost Podcasts. Die Liga hat den Spielbetrieb für das Jahr 2024 aufgenommen und so gibt es jetzt auch die erste Folge von uns und das heute in der üblichen Besetzung. Hallo Luca.
Grüße.
Hallo Markus.
Einen wunderschönen guten Tag und frohes neues Jahr. Yay.
Stimmt, kann man auch jetzt noch sagen, denn wir sind ja recht spät dran, weil auch die Liga dann jetzt erst gestartet hat in der vergangenen Woche. Und bevor wir darauf schauen, haben wir Neuigkeiten für euch, die uns betreffen diesmal. Und zwar werden wir den Podcast jetzt zumindest für die Rückrunde der Saison 2023-24 etwas umstrukturieren. Wir haben jetzt anderthalb Jahre eigentlich immer die Folgen nach demselben Schema aufgenommen, dass wir wöchentlich eine Folge hochgeladen haben und über jedes Spiel einzeln gesprochen haben, was stattfand, was halt zumeist 9 Spiele waren mit Nachholpartien, auch mal ein paar mehr. Wir haben uns jetzt entschieden aus diversen Gründen, dass wir das Ganze etwas umstrukturieren und jetzt in der Rückrunde planmäßig nur noch alle 2 Wochen aufnehmen werden und nicht mehr so detailliert auf jedes einzelne Spiel eingehen werden, sondern natürlich auch auf einzelne Spiele, die jetzt besonders waren, eingehen, aber dann auch aufs Big Picture schauen, über Themen reden, das Ganze etwas weitläufiger gestalten. Das hängt einfach damit zusammen, wir sind nur zu dritt und das ist dann doch ein großer Aufwand, auch mit einem Privatleben, mit einem Berufsleben, was wir alle haben, da sich wirklich jede Woche zusammenzusetzen. Und wenn einer mal nicht kann, was völlig verständlich ist, weil es einfach nur ein Hobby ist, wird es schon schwierig. Und wenn dann mal 2 Leute nicht können oder auch mal die Motivation fehlt, so ehrlich muss man sein, wenn es ja dann irgendwo das Gleiche ist, Woche für Woche, dann ist das schwierig. Und um ja auch uns bei Laune zu halten, haben wir uns dafür entschieden, das Ganze etwas umzustrukturieren, das jetzt mal zu testen gibt, uns dann natürlich auch gerne auf den bekannten Wegen, die wir euch dann auch nochmal am Folgenende mitgeben, da Feedback dazu und natürlich auch gerade mit Hinblick auf die kommende Saison, wollen wir euch auch gerne ermutigen oder einladen, uns zu schreiben, wenn ihr vielleicht Lust habt, ein Teil unseres Podcasts zu werden, denn wie eben angesprochen, zu dritt ist es auf Dauer relativ eng und das wird in den kommenden Monaten eher noch stressiger als weniger stressig für uns und deshalb wären wir da über Unterstützung ja sehr dankbar und würden uns auch freuen, wenn sich da Leute melden und dass wir dann eben da auch, sage ich mal, vielleicht mit einem ja geupdateten Konzept in die kommende Saison gehen können. Habe ich das soweit alles, was wir besprochen haben, zusammengefasst oder habe ich, das würde mich nicht wundern, irgendwas vergessen, Markus?
Nee, du hast eigentlich alles so ziemlich erwähnt. Ich würde daran einfach nochmal anknüpfend sagen, das ist also für mich persönlich auch, es ist immer ein Hobby und ja, wenn man dann irgendwann keine Lust hat, weil das Schema F, das ist zwar schön und gut, aber nach 1,5 Jahren ist es dann irgendwie auch immer ein bisschen fad und ein bisschen langweilig. Und dann ist man in so einem Rhythmus drin, in dem man sich denkt, oh, jetzt muss ich mir wieder hier 9 Spielzusammenfassungen oder so angucken. Oder vielleicht teilen wir jetzt auch mal auf und dann guckt Luca 4 und ich 5 oder ich 4 und Luca 5. Aber trotzdem ist es wirklich immer das Gleiche. Und ich, mir persönlich ist dann teilweise auch der Spaß so ein bisschen abhanden gegangen, dass ich wirklich sage, ich habe richtig Bock auf die Aufnahme im Vorfeld und ich denke, das merkt man auch und das war für mich persönlich auch sowas, dass ich dann gesagt habe, wie wäre es eigentlich, wenn man das vielleicht ein bisschen ja, weniger stressig für uns auch machen. Ich denke, dadurch wird es jetzt auch erstmal besser werden. Wir werden uns natürlich vorbehaltlich dessen, wie viele Rückmeldungen kommen werden, ob überhaupt Personen da Lust haben, noch ein paar Änderungen vorbehalten. Das wird jetzt erstmal so bis zu Saisonende der Fall sein. Ob wir dann wieder zum wöchentlichen zurückgehen, das entscheidet sich dann in der Sommerpause. Aber ich denke, das sind auch für uns ein Druck vom Kessel und vielleicht auch für die HörerInnen einfach dann mehr Vorfreude, wenn alle 2 Wochen eine Folge kommt, anstatt jede Woche immer das Gleiche. Und ehrlicherweise für mich persönlich irgendwann. So gerade ab November, Dezember in dieser Saison jetzt war es eigentlich nur ein Phrasendreschen bei mir und das Interesse oder die Vorfreude auf die Aufnahmen war dann ein bisschen gedämpfter.
Ja,
Luca, mich.
dem ist, ja, nö, dem ist kaum noch was hinzuzufügen. Ich geb Markus an sich recht. Klar, ist das ein Hobby und wir machen es ja auch irgendwo auch gerne. Nichtsdestotrotz fehlt auch mir, muss ich echt sagen, wöchentlich, Woche für Woche da immer wieder Ausbildung oder sonst was. Sich noch die Partien zusammenschreiben und sich das x-te Mal den Zwickauer Fußball oder sowas angucken. Ich sag mal so, das zieht irgendwann an den Nerven. Und so haben wir jetzt die Regelung halt eben gefunden und das wird hoffentlich werden, sag ich mal. Ja, ich denke, dann haben wir das erstmal soweit ganz gut zusammengefasst. Ich sag mal, heute wird es nochmal mehr oder weniger nach dem altbekannten Schema gehen. Aus dem einfachen Grund, 7 Spiele wurden jetzt bisher dieses Jahr gespielt. Die können wir uns dann auch alle nochmal anschauen. Und dann gehen wir da nochmal auf die Partien ein. Und dann gucken wir dann in 2 Wochen, werden wir dann einfach ein Big Picture. Sag ich mal, uns die Rosinen ein bisschen rauspicken. Aber wenn es da jetzt irgendwo zwischen zwei Mannschaften im Mittelfeld ein fades 0-0 gab, wo ist da der Sinn, das Ganze dann ausführlichst zu diskutieren? Wir werden da schon zumindest versuchen, darauf zu achten, dass auch irgendwo alle Teams trotzdem mal regelmäßig erwähnt werden in unserem Podcast, dass dabei bleibt. Und dann würde ich sagen, springen wir doch mal rein in die Partien, die wir hatten im Verlaufe dieser ja, letzten Tage. Und es ging ja los mit einem Nachholspiel am vergangenen Mittwoch im Werner Seelenbinder Stadion von Luckenwalde empfing der FSV Luckenwalde Energie Cottbus zum, wie es mal wieder betitelt wurde, Brandenburg Derby. Und ja, es gab für Energie den ersten Nackenschlag direkt im neuen Jahr. Ein 1:1 Unentschieden, weil Christian Flath in der Nachspielzeit eine Ecke direkt ins Tor schlug bei ja doch einem böigen Spiel in Brandenburg. Luca, wie hast du denn das Spiel gesehen?
Ja, wie jeder andere auch wahrscheinlich im Stream. Ich meine, der Acker aus Luckenwalde, dann der Wind und so weiter, das war eine interessante Partie. Nichtsdestotrotz hast du mal wieder aus Energiesicht, und das war ja nur eins von zwei Nackenschlägen, wie du das so schön betitelt hast, war das einfach zu wenig im Großen und Ganzen. Du fängst zwar, ich sag mal, mehr oder weniger gut an, machst dann auch das 1-0, weil Heike halt eben Tim Heike ist und eine überragende Schusstechnik besitzt, nachdem du zuvor noch auf der Linie gescheitert bist. Dann hast du ein, zwei Chancen, Pronny scheitert da zum Beispiel allein und dann lässt du Luckenwalde so ein bisschen ins Spiel kommen, machst immer weniger, hast teilweise echt enorm viel Glück, dass Luckenwalde seine Chancen nicht nutzt. Da erinnere ich mich zum Beispiel an Winter, der im 1 gegen 1 gegen Sebald fast schon kläglich scheitert. Da muss er einfach viel mehr draus machen. Ja, und dann ist es dieses direkte Eckballtor von Flath, bei dem er selber sagt, das wollte er eigentlich auf Edgar Kaiser bringen. So fährt er irgendwie selber direkt rein. Sebald sieht da nicht gut aus, weil er sich da völlig verschätzt. Allgemein war das einfach nichts und so gehst du am Ende mit einem Punkt nach Hause, kannst nicht zufrieden sein. Und ja, das war eigentlich schon fast das Spiel. Ich glaube, viel mehr gibt es da gar nicht so zu sagen. Viel mehr gibt es später dann noch zu sagen zur Energie.
Ja, da haben wir dann ja noch eine zweite Partie. Was mir in der Partie noch aufgefallen ist, in den Sinn gekommen ist, es gab gerade für Regionalliga-Verhältnisse sehr, sehr ungewöhnlich 12 Minuten Nachspielzeit im zweiten Durchgang. Fandest du das denn angemessen?
Ja, angemessen oder nicht, das liegt jetzt vielleicht im Auge des Betrachters so ein bisschen. Ich persönlich würde sagen, das ist vielleicht ein bisschen viel, aber andererseits, ne, also, weiß nicht. wenn sich halt wie gefühlt jeder zweite Energiespieler da am Boden windet und irgendwelche Krämpfe hat und die musst du halt nachspielen. Gut, ich meine, der Schiedsrichter ist so eine Sache für sich. Da fällt mir zum Beispiel die Szene ein, wo Hildebrand getroffen wird, wo er verletzt zu Boden geht, wo er danach auch genäht werden musste, weil er erstmal eine offene Stelle am Bein hatte, ordentlich, und der Schiedsrichter erstmal denkt, er will nur auf Zeit spielen. Spricht nicht unbedingt für ihn, sage ich mal, aber im Großen und Ganzen bist du mal wieder selber schuld. Die 12 Minuten sind durchaus, finde ich, irgendwo vertretbar. Vielleicht ein bisschen zu viel, aber du bist trotzdem selber schuld. Was ich vergessen habe, was mir gerade noch einfällt, wenn du die Nachspielzeit ansprichst, da hattest nach dem 1-1 noch einen Lattentreffer von Kampulka nach einer Ecke, einen Kopfball, der in die Latte geht, aber ja, gut, die Aussage steht, es ist zu wenig gewesen. So ist es ein 1-1, mit dem sich Luckenwalde freuen kann, und Energie verliert immer mehr den Anschluss auf Greifswald.
Ja, dass du da nicht zufrieden bist, völlig verständlich. Aber ist ja nichts Neues teilweise, dass sich Cottbus gegen Luckenwalde auch gerne mal schwer tut. Also hatten wir ja immer mal wieder letztes Jahr schon einen Sieg für Luckenwalde zu Hause. Ich erinnere mich da noch an Brandenburg-Pokal vor einigen Jahren, als sie da auch mal zu Hause gewonnen haben. Damals noch als Oberligist. Also da gibt es sicherlich immer wieder diese Szenen, wo es da brenzlig werden kann. Übrigens wurden, wenn wir das Spiel jetzt mal abschließen, vor dem ersten Spiel des Jahres 2024 bereits 8 Spiele, die angesetzt waren, abgesagt. Also das war ja ein recht vollgepacktes Wochenende, plus dann auch unter der Woche, was da angesetzt war. Und da wurde eben alles andere abgesagt, sodass manche Mannschaften jetzt immer noch gar nicht gespielt haben in diesem Jahr und Luckenwalde und Cottbus, weil sie auch am Wochenende gespielt haben, die einzig beiden sind, die bisher 2 Partien im Jahr 2024 absolviert haben. Und dann schauen wir doch mal so langsam, aber sicher auf das Wochenende in der Regionalliga Nordost. Und da hatten wir dann 6 Spiele von 9 geplanten, die stattgefunden haben. 2 der Absagen direkt am Freitag. Lok Leipzig gegen Meuselwitz hat nicht stattgefunden, genauso wenig wie das Duell vom BFC Dynamo gegen die VSG Altklinike. Ein Spiel gab es dafür aber am Freitagabend und da war der Chemnitzer FC gefordert zu Hause gegen die Zweitvertretung von Hansa Rostock. Und wer sich noch ans Hinspiel erinnert, da gab es ein 6:1 im Ostseestadion für Hansa. Und diesmal gab es da das Debüt für den neuen Trainer bei den Norddeutschen. Und zwar war Uwe Speidel erstmals an der Seitenlinie, ersetzte zu Beginn des Jahres Kevin Rodewald, den Aufstiegstrainer, war auch schon mal ganz kurz im Dezember für 3 Tage Cheftrainer, Interimstrainer der Zweitligamannschaft und ja, erfahrener Mann, viel als Co-Trainer unterwegs gewesen in verschiedenen Stationen. Und mittlerweile ist er in diversen Rollen, vor allem in der Jugend, als sportlicher Leiter und Jugendtrainer seit mittlerweile 3 Jahren bei Hansa und ist jetzt der, der für den Klassenerhalt sorgen soll. Wobei man da auch immer sagen muss, wenn ich jetzt mal auf die Zweitligatabelle schaue, Hansa könnte momentan die Regionalliga gewinnen und würde absteigen, weil das Team auf dem direkten Abstiegsplatz ist, beziehungsweise gerade kurioserweise auf dem geteilten 16. Platz mit Eintracht Braunschweig. Aber jetzt gab es eben das Debüt für Uwe Speidel, Markus, beim Chemnitzer FC. Und so wie ich das gesehen habe, haben die Himmelblauen da die Partie zwar spät, aber nicht unverdient gewonnen.
Ja, also eigentlich kam von Hansa zwar nicht viel, ne? Im Endeffekt, es gab jetzt keinerlei Verbesserungen nach dem Trainerwechsel. Das ist jetzt nicht das einzige Team, wo es sportlich dann so aussah im ersten Spiel im neuen Jahr. Aber da liegt es dann, glaube ich, auch nicht am Trainer. Das war einfach eine blutleere Vorstellung. Und der Chemnitzer FC hat ja immer wieder Leistungen in dieser Saison, die mich persönlich zumindest überrascht hatten oder wo sie besser gespielt haben, als man vielleicht erwarten konnte. Und das war eine Partie gegen eine Mannschaft, die auch gegen den Abstieg spielt, die sie aber in meinen Augen komplett zu Recht gewonnen haben, wenn auch, wie du schon gesagt hast, sehr spät. Aber auch wirklich komplett verdient. Der Elfmeter an Bosic, da gibt es gar keine Diskussion. Den gab es erst in der 86. Minute und in der 90 plus 1 ist dann einfach ein Konter. Und da wird er freigespielt, auch wieder von Bosic, meine ich, der dann einfach nur einschieben muss zum 2 zu 0. Und der Chemnitzer FC, ja, macht da im neuen Jahr weiter, wo sie am alten in Jena aufgehört haben. Und bestätigt auch so die ansteigende Formkurve, die sie ja dann gegen Ende des vergangenen Jahres auch hatten. Und gewinnen hier vollkommen verdient, während Hansa 2 wirklich mal wieder auf der Stelle tritt. Sonst hatte man oft Partien, wo sie gut waren, gut dabei waren. Aber hier hat irgendwie alles gefehlt bei der Kogge. Und da gewinnt der CFC einfach hochverdient in meinen Augen mit 2 zu 0.
Ja, genau. Das war ja der Impuls, den man da setzen wollte mit der Erfahrung, die man da nutzen wollte von Speidel, um das Ganze da dann zu verändern. Kevin Rodewald war ja mit nur 32 Jahren der mit Abstand, oder ist jetzt nicht mit Abstand, aber der jüngste Trainer der Liga. Und das Ganze hat man nun eben verändert und möchte da wohl auch personell nachladen, finanzielle Mittel frei machen. Und ja, war unter anderem schon Co-Trainer von Jupp Heynckes und José Mourinho. Man hat da einige neue Leute geholt. Was es im Endeffekt bringen wird, das wird jetzt oder werden die nächsten Wochen zeigen. Aber das erste Spiel war wirklich nicht vielversprechend, sodass Hansa da weiter auf Platz 17 hockt, 2 Punkte vor dem BAK, allerdings mit 3 Spielen mehr als der BAK. Denn der 19. Spieltag ist jetzt offiziell rum und Hansa Rostock 2 ist das einzige Team der Liga, welches die 19 Partien auch absolviert hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, Alt-Glienicke steht bei 15 Spielen. Die haben richtig was zum Nachholen. Habe ich ja jetzt auch schon angesprochen. Die Partie beim BFC wurde abgesagt und das schon mal kurz angerissen. Das wird ein größeres Thema in der kommenden Folge werden, zum Thema VSG Alt-Glienicke. Nur, dass wir das nicht verschwitzt haben. Der aktuelle Cheftrainer, der Berliner Murat Salah, hat in der Hinrunde die Spiele, die er gecoacht hat, mit einer Sondergenehmigung gecoacht, weil er die A-Lizenz, die man braucht, um in der Liga Cheftrainer zu sein, nicht hat, sondern lediglich die DFB-Elite-Jugendlizenz. Und da gab es jetzt Fristen, wie das Ganze weitergehen soll. Und Altinica hat sich da nicht geäußert, hat diese Fristen verstreichen lassen und möchte jetzt innerhalb dieser Woche da agieren. So hat es zumindest Kadir Özdoğan aus der sportlichen Leitung gesagt, weil er das auch, wir wollen da nichts falsch machen. Wird spannend zu sehen sein, wird dann sicherlich ein interessantes Thema in den kommenden Wochen. Aber uns interessiert natürlich erstmal das, was auf dem Platz passiert ist. Und am Samstag gab es dann 2 Spiele, die stattfinden konnten. Eine Absage gab es da noch. Viktoria Berlin gegen Chemie Leipzig konnte nicht stattfinden, aber dafür Babelsberg gegen Eilenburg und die Partie endete mit 1:0 für die Gastgeber aus der Filmstadt, Matthias Steinborn, in der 57. Minute mit dem Tor des Tages in einem Markus-Spiel, was aber deutlich attraktiver und ansehnlicher war, als es der ja doch recht mau anmutende Spielstand am Ende hergibt.
Ja, es war quasi wieder ein typisches Eilenburg-Spiel. Sie haben super gut gespielt, generell auch Babelsberg nicht schlecht, um Gottes Willen. Bunge allein hat in Klatter seinen Meister gefunden, ist er 3, 4 Mal gescheitert, vor allem die Szene in der zweiten Halbzeit kurz nach wieder Anpfiff, noch vor dem 0 zu 1 aus Eilenburger Sicht. Da hat er, kriegt er den Ball durchgesteckt von der rechten Seite und nimmt ihn an, hat genug Zeit eigentlich, um wirklich in Ruhe nochmal zu gucken, wo steht Klatte, wie positioniert er sich, ist da so aus 7, 8, 9, 10 Metern frei vorm Tor und dann kullert der Ball in Klattes Hände. Das kann auch das 1-0 sein. In der ersten Halbzeit gab es auch einige gute Gelegenheiten für Allenburg, vor allem natürlich auch für Bunge, der abermals an Klatter gescheitert ist. Babelsberg war vor allem nach Standards wirklich sehr gefährlich. Da gab es zwei Eckbälle in Folge, wo sie knapp über das Tor köpfen. Also ja, und dann kommt Steinborn durch in der zweiten Halbzeit, macht das 1-0. Es bleibt weiterhin heiß. Dann gab es ganz am Ende nochmal eine Situation, in der Luis von Eilenburg vermeintlich gefoult wird oder vermeintlich auch nicht. Das war in der 90. oder sogar schon in der Nachspielzeit, meine ich. Schwierige Situation. Ich finde, es ist super schwer aufzulösen, als jemand, der es mit Eilenburg hält, der sagt, das ist ein Elfmeter. Jemand, der es mit Babelsberg hält, der sagt, das ist kein Elfmeter. Ich sage, keine Ahnung, weil, also, Luis kommt da zu Fall. Bei einer Rettungsaktion von ich meine Bürger war es. Beide gehen zum Ball. Und Bürger trifft da vermeintlich Luis am Fuß. Es ist super schwer zu sehen. Und wir haben auch nicht die Kameraperspektive in der Regionalliga, um das fehlerfrei aufzuklären. Glaube ich, ich weiß nicht, hat jemand von euch im Kopf die Szene und kann dazu was sagen? Oder Klemmer hebt den Finger und schüttelt den Kopf.
Nee, also ich will es mir eben nochmal anschauen. Also ich war eher auf der Tendenz, dass es mir zu wenig war, der Kontakt. Und was eben auch so ein Punkt war, was recht eindeutig zu sehen war, dass es den Kontakt erst gab, nachdem der Ball schon aus dem Spiel ist. Also ich denke nicht, dass wir hier von einer ganz klaren Fehlentscheidung in dieser Szene sprechen. Weil da gehen eigentlich auch beide nur zum Ball. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie von einem Skandalelfmeter oder irgendwas reden, hätte es den Pfiff gegeben, aber ich denke auch, also es gibt, denke ich, Argumente für beide Seiten, aber im Endeffekt gehe ich mit, dass kein Elfmeter auf jeden Fall keine falsche Entscheidung ist.
Ja, ich möchte auf jeden Fall noch anmerken, dass Prüfer, der Trainer der Einburger, abermals sehr sympathisch war im Interview danach, fand ich, dass er gesagt hat, wir haben das Spiel nicht wegen oder mit der Szene verloren oder sonst was. Wir waren einfach zu doof nach dem Motto. Hat natürlich dann auch gesehen, dass seine Mannschaft da überragende Torgelegenheiten hatte. Also über den Punkt gewinnen dürfte sich da quasi, oder beziehungsweise Punktverluste dürften sich die Babelsberger nicht beschweren. Es ist schon ein bisschen glücklich, dass sie da 3 Punkte mitnehmen. Es ist nicht komplett unverdient, aber ein Unentschieden wäre als Ausgang der Partie, denke ich, durchaus gerechtfertigt gewesen.
Das definitiv und Prüfer hat das ja auch klar gesagt, dass man da eigentlich in Führung kann, wenn nicht sogar gehen muss, dass es aber keinesfalls gleichzeitig auch bedeutet, dass man dann das Spiel gewinnt, sondern dass das einfach nur eine andere Ausgangslage ist und man da diverse Möglichkeiten hat zu treffen und ja, Eilenburg da definitiv irgendwo in einer Situation ist, wo ja, auch mal die Ergebnisse mehr kommen müssen. Sie sind jetzt momentan auf dem 16. Tabellenplatz, der, wenn nichts mit dem Teufel zugeht, für den Klassenerhalt reichen wird. Aber Platz 17 könnte eng werden, wenn man in die dritte Liga und nach Halle guckt. Von daher wäre es wichtig für die Mannschaft, sich dann auch einmal zu belohnen. Es gab dann noch ein zweites Spiel am Samstag und nachdem es ja schon nicht gut losging im Jahr 2024 für Energie Cottbus, würde ich dann die erste Woche, Pflichtspielwoche, einfach mal mit dem altbekannten Satz schwach angefangen, stark nachgelassen zusammenfassen, was die Lausitzer da absolviert haben, denn nach dem Unentschieden in Luckenwalde gab es eine Niederlage in Erfurt-Luka. 0:2 hieß es am Ende durch Treffer von Sieten und Gall.
Ja, 2 zu 0, du sagst es. Für Erfurt und Groß und Ganzen völlig verdient. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie Pele Wollitz, der sich nach einem beschissenen Spiel hinstellen muss und sagen muss, was hier passiert ist. Ja, so ganz im Ernst, das war einfach eine katastrophale Leistung. Du liegst nach 11 Minuten schon zurück und schon in diesen 11 Minuten hast du gemerkt, dass irgendwas nicht ganz richtig läuft. Du hast ihn, das ganze Spiel über hast du enorm viel Ballbesitz gehabt. Du bist in der ersten Halbzeit mit der Dreierkette gestartet, und die ist krachend gescheitert. Immer wieder, also schon in den ersten 11 Minuten vor dem Treffer ist immer wieder, es konnte Erfurt lange Bälle spielen und war komplett durch. Das hinten war einfach ein Hühnerhaufen. Das hat sich dann irgendwann gerecht, indem Michael Seaton dann sein Tor erzielt hat. Ich glaube, das war sein erstes, das erste Mal, dass er, wenn er getroffen hat, mal keinen Doppelpack gemacht hat diese Saison, aber da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ja, nichtsdestotrotz, die größte Leistung der ersten Halbzeit ist eigentlich, dass du kein zweites mehr kassiert hast. Die Chancen für Erfurt waren da. Auf Energieseite musst du vielleicht hervorheben, den Heike Schlenzer, der knapp am Tor vorbeigegangen ist. Auch Heike, der das Ding, der den Freischuss als Außennetz gejagt hat. Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen. An mehr kann ich mich fast nicht erinnern. Das waren 45 Minuten zum absoluten Vergessen. Ehe dann in der zweiten Halbzeit das System umgeändert wurde auf eine Viererkette. Mit Pronischew, ich weiß gar nicht mehr, wer noch, Pronischew. Muss ich selber kurz gucken, Entschuldigung, Ponychef, Hallbauer, genau, und Prokopenko, drei Spieler runtergegangen sind direkt in der Halbzeit, da kannst du schon riechen, was da passiert ist, mit Brett Schneider eben, einer der Neuverpflichtungen gekommen ist, und damit auch auf die Viererkette umgestellt wurde. Ja, die ersten 10 bis 15 Minuten waren auch noch gut, da hast du auch ein Abseitstor geschossen für euch und da dachtest du dir, geht ja vielleicht doch was, ehe Roman Gall dann alle Träume erledigt hat, das 2-0 markiert hat, auf Zuspiel von Hairola. Auch da mit einem Pass. Erfurt hat im Endeffekt Cottbus gezeigt, wie man das offensiv lösen muss. Energie daraufhin geschockt, da kam gar nichts mehr zustande. Das Endergebnis war dann ein 2-0. Glückwunsch nach Erfurt, das war eine katastrophale Leistung. Du bist jetzt mit einem Spiel weniger als Greifswald hinter 11 Punkte hinter denen. Von Aufstieg jetzt erstmal zu Phasen wäre utopisch. Du musst erstmal gucken, dass du überhaupt irgendwie mal wieder was auf die Kette kriegst. Ich glaube, in den letzten 7 Spielen gab es einen Sieg. So viel dazu, ich habe fertig. Bin etwas bedient immer noch, auch Tage danach. Ja.
Das ist, denke ich, recht nachvollziehbar und tatsächlich ist dem so. In den letzten 7 Ligaspielen für Energie gab es nur einen Sieg. Das war ein 4-0 im Derby gegen Babelsberg, immerhin. Aber ansonsten nichts. Und also es ist jetzt so, Energie Cottbus ist momentan 11 Punkte hinter dem Greifswalder FC auf Tabellenplatz 4. Hat noch ein Spiel in der Hand, also wenn sie das gewinnen, das Nachholspiel, wären es 8 Punkte. Man ist jetzt Tabellenvierter, aber zum Beispiel punktgleich mit Viktoria Berlin, die ein Spiel weniger haben und auch Altinike, die haben 2 Spiele weniger, sind 6 Punkte hinten. Also in der bereinigten Tabelle irgendwo Platz 5 bis 6, wo das Team da ist. Und eben 11 Punkte mit einem Spiel in der Hand auf Greifswald und eben aber auch noch Teams dazwischen. Babelsberg ist 2 Punkte vor Cottbus, der BFC 3 Punkte und die haben beide noch ein Spiel weniger absolviert als Cottbus. Wie würdest du es sagen? Würdest du den Aufstieg jetzt schon abhaken in diesem Moment oder ist das vielleicht die Chance, dass man jetzt nicht mehr wirklich dran glaubt oder auch nicht mehr realistisch dran glauben kann und die Mannschaft sich vielleicht irgendwie noch mal in den Rausch spielt und dann noch mal anklopfen kann?
Du musst es müssen. Du wirst es müssen, weil dieses Jahr hast du den direkten Aufstieg, nachdem du letztes Jahr tragisch gescheitert bist. Die Erwartungshaltung im Umfeld ist hoch. Und auch die Sponsoren wollen logischerweise was sehen und so weiter. Das heißt, du wirst angreifen müssen. Ich persönlich aber aus Fansicht, ganz ehrlich, ich finde, das Ding ist jetzt fürs Erste, ich will es nicht gänzlich abschreiben, fürs Erste ist es erstmal abgehakt, weil das ist einfach, die ersten 2 Spiele dieses Jahr waren einfach nicht gut. Letztes Jahr hast du auch nicht gut beendet. Jetzt musst du erstmal wieder gucken, dass du mal irgendwie mal wieder was hinkriegst, mal irgendwie mal wieder gewinnst. Und dann kannst du vielleicht gucken, dass du irgendwie einen Lauf startest. Aber das ist jetzt so utopisch, davon irgendwie zu reden, weil das einfach gegen Erfurt so eine Nichtleistung war. Ich meine, es war Hildebrand, der sich danach auch hingestellt hat und die eigene Leistung als Vollkatastrophe betitelt hat. Es tut mir leid, aber das ist einfach gerade zu wenig. Da darf sich dann ein Pele Wollitz wieder hinstellen und wieder rummökern. Oh, mi, die Erwartungshaltung im Umfeld so hoch, mi, ich weiß nicht, was er ist. Es tut mir leid. Ich bin ehrlicherweise ein bisschen gefrustet immer noch. Ich habe das ehrlicherweise sogar bis gerade eben gar nicht gemerkt, bis ich angefangen habe, von diesem scheiß Spiel zu reden. Oh, jetzt. Das hätte ich sagen sollen. Naja, nun gut, auf jeden Fall. Um deine Frage auch nochmal endgültig zu beantworten. Ja, ich glaube, das Ding fürs Erste, bis man mal wieder ordentlich in eine Fahrt kommt, kann man das Ding jetzt erstmal abhaken. Weil dafür muss ich jetzt erstmal ein bisschen was ändern.
Ja, das definitiv. Und während es mir ja hier oder ich dafür bekannt bin, Clubs die Zahlungsfähigkeit abzusprechen, ist Markus ja der Experte dafür, Trainer ins Arbeitsamt zu schicken. Wann und wo ist der Punkt, wo in Cottbus da es auch passieren könnte, dass man sagt, man verändert da was auf der Trainerposition?
Super witzig, weil ich habe heute im Laufe des Tages mal darüber nachgedacht, soll ich Luca einfach mal diesen Stein vom Kopf knallen und sagen, ah, wie sieht es denn aus mit Pelle Wollitz? Wie lange macht er noch? Macht er den Jürgen Klopp und sagt, er hat keine Energie mehr? Das war gar nicht beabsichtigt, dieses dumme Wortspiel. Sorry, war es wirklich nicht. Aber ich sehe nur fassungslose Gesichter. Ich denke, Pele ist unkündbar. Wenn, dann muss er selber aufhören. Und wenn sie halt nicht Meister werden, dann bleibt er halt trotzdem. Oder, also er wird zumindest nicht gegangen von anderen Leuten. Ich glaube, wenn, dann muss er selbst sagen, ich gehe jetzt wieder weg.
Ich hatte die Diskussion lustigerweise auch nach dem Erfurt-Spiel auf Twitter. Pele Wollitz ist das Problem und das wollen vor allem viele außerhalb von Cottbus nicht hören. Aber er ist nun mal für den Verein eine absolute Identifikationsfigur. Er ist ein Flagship für Schiff und du hörst immer wieder von ehemaligen Spielern, dass das ein Kenner ist, ein Mensch, der die Spieler besser macht und dass das ein Menschenfänger ist. Das hörst du immer wieder von ehemaligen. Das hat, glaube ich, auch damals Yannick Meeder im chemischen Element damals gesagt, wenn ich mich richtig erinnere. Und diesen zu ersetzen, diesen zu gehen und da erstmal einen adäquaten Ersatz zu finden in der Position, in der sich Energie befindet, das ist ganz, ganz schwierig. Und ich weiß auch nicht, ehrlicherweise, ob das den letzten Jahren oder der Leistung allgemein von Pele Wollitz gerecht werden würde. Er selber hat sich ja schon auch letztes Jahr hingestellt und gesagt, ewig will er das vielleicht auch nicht mehr machen im Trainer, vielleicht irgendwann als Sportdirektor. Dann hat er eben das Traineramt aufgemacht, aktuell macht er die Doppelfunktion. Manch einer sagt, er ist als Trainer besser, der andere sagt, er ist als Sportdirektor besser als Trainer. So richtig weiß man es nicht. Im Endeffekt läuft es aktuell definitiv nicht und der Gedanke, Pele Wollitz zu hinterfragen, ist durchaus berechtigt und ich sag mal, in der Bubble von Energie auch durchaus da, muss man so sagen.
Ja, um das Ganze jetzt vielleicht mal noch, noch dramatischer darzustellen.
Mach.
Also in der aktuellen Tabelle, vorbehaltlich von Nachholspielen, ist Energie Cottbus 11 Punkte hinter dem Aufstiegsplatz und 12 Punkte vor einem theoretischen Abstiegsplatz. Also man ist da, natürlich sind da deutlich mehr Mannschaften dazwischen, aber erstmal relativ gleich weit weg, übrigens von. Kommen wir gleich noch drauf, warum das so ist. Von Lok Leipzig, die gerade auf einem theoretischen Abstiegsplatz stehen, auf Platz 15. Aber das ist schon ja irgendwo das absolute Nichts tabellarisch, wo die Cottbusser gelandet sind. Ja, und wie es da mit Pele Wollitz weitergehen wird, ich denke auch, er wird relativ stabil im Amt sein. Einzige Möglichkeit, aber ich glaube, das sind Regionen, aus denen er sich, glaube ich, mittlerweile ja auch so ein bisschen verabschiedet hat, vielleicht als Trainer. Er ist jetzt in seiner dritten Amtszeit in Cottbus, wäre eigentlich noch Zeit für die dritte Amtszeit in Osnabrück. Und dass die in der Lage sind, fragwürdige Entscheidungen zu treffen, wissen wir auch. Von daher, aber wenn nicht irgend sowas entsteht, dass jemand von oben anklopft und ihn da unbedingt möchte, weil er eben vielleicht ein Menschenfänger ist, dann im Abstiegskampf was bewirken kann, denke ich auch, dass er zumindest bis zum Saisonende in der Funktion auch bleiben wird. Vielleicht setzt man sich dann zusammen und sagt, okay, man verändert das in irgendeiner Form, die Zusammenarbeit, das kann durchaus passieren, dass es da dann Veränderungen gibt. Aber werden wir natürlich weiter beobachten. Und dann schauen wir mal noch auf die drei Sonntagsspiele und fangen an mit dem Grund, weshalb der SDFC Lokomotive Leipzig mittlerweile auf einem potenziellen Abstiegsplatz steht, denn die wurden überholt vom FSV Zwickau, der nämlich das schaffte, was Energie Cottbus eben nicht gelang, und in Luckenwalde die Partie zu gewinnen mit 1:0 durch Jan Herrmann.
Ja, das ist mein Einsatz. Ja, das muss man sagen, auch irgendwo völlig verdient. Luckenwalde ziemlich schwach, muss man sagen, erschreckend schwach fast schon mit ein paar Phasen, in denen es vielleicht ein bisschen besser lief, auch ein bisschen mehr Druck da kam, aber am Ende war es das Entscheidende, was gefehlt hat. Zwickau, wie gesagt, spielbestimmt. Da ist es ein König, ein Brunner, der super oft sehr auffällig war. Sei es per Freistoß, wodurch dann das 1-0 entstanden ist, weil Hermann den Abpraller nutzt, den Titel gibt. Luckenwalde setzt, sage ich mal, immer mal wieder nur Nadelstiche, sei es, da gibt es halt mal wieder den Flat-Standard, der eben Standard ist in Luckenwalde, an das Lattenkreuz setzt er den. Dann versucht das mal wieder mit einer direkten Ecke, hat er ja gegen Energie auch schon funktioniert, wieso nicht nochmal, aber da ist Lehneis da. Ja, und am Ende ist es dann nochmal Zwickau, die den Deckel drauf machen können, weil Luckenwalde aufmacht, Konter zulässt. Da scheitert aber sowohl Heller als auch Klein, weil sie daneben schießen. Und so geht das Ding 1-0 aus. Viel zu sagen gibt es zur Partie nicht. Das war eine relativ, ich sag mal, ereignisarme Partie. Großartige Aufreger gab es nicht. Das Ding geht verdient 1-0 an Zwickau, die sich so wieder wichtige Punkte im Abstiegskampf erspielen.
Man zum gewissen Punkt sagen, dass der FSV Zwickau sich so langsam stabilisiert hat. Also in den letzten 6 Ligaspielen gab es jetzt auch nur eine Niederlage und die war gegen den bockstarken BFC. Nicht mal gegen Greifswald haben sie verloren.
Ja, also ganz klar, das ist völlig legitim, das zu sagen, dass sie sich stabilisiert haben und das tun sie ja auch. Also sie holen ihre Punkte, sie holen wichtige Punkte, wie jetzt gegen Luckenwalde, arbeiten sich da jetzt langsam aber sicher raus und die Handschrift ist auch immer mehr erkennbar und auch ohne einen Polizisten Zimmermann funktioniert es scheinbar und ja. Kann man definitiv so sagen, ja.
Genau, Marc-Philipp Zimmermann war im Polizeidienst und nicht beim Spiel dabei. Das dann also auch Situationen, die in der Regionalliga vorherrschen können. Aber es reichte eben trotzdem für Zwickau, ja, und Luckenwalde stehen natürlich immer noch gut da auf dem 10. Tabellenplatz. Aber das ist irgendwie so ein Ding, das passiert bei denen alle paar Wochen mal, dass sie so ein Spiel haben, wo gar nichts geht.
Ja.
Und
Ja,
dann
also kann ich nur zustimmen, ja.
denke ich aber auch, dass sie nächste Woche wieder mit einem ganz anderen Gesicht auftreten werden. Kommen wir dann zum Berliner Duell des Spieltags, was auch stattgefunden hat. Ja, zu einem Spiel, was dann eben auch nochmal das Thema beinhaltete, was ganz Fußball Deutschland geschockt hat im Januar 2024. Denn ihr habt es natürlich alle mitbekommen, dass am 16. Januar 2024 der Präsident von Hertha BSC, Kai Bernstein, im Alter von nur 43 Jahren, tragischerweise viel zu jung, verstorben ist. Und das eben als der Mann, der aus dem Fanblock in die Präsidiumsebene vorgestoßen ist, dann auch doch deutlich näher am Fan dran war, sodass das auch viele ja bewegt hat. Selbst in der alten Fürsterei beim Stadtrivalen Union Berlin gab es aus unserer Sicht am gestrigen Tage dann Spruchbänder für Kai Bernstein, um diesen tragischen Verlust zu betrauern. Und da gab es ja dieses ja hochemotionale Spiel der Zweitliga-Profis gegen Fortuna Düsseldorf, dann wenige Tage nach dem Ableben. Und Eine Schweigeminute gab es natürlich auch jetzt beim ersten Spiel der Amateure beim 3:1-Erfolg über den BHK Luka. Und das sind dann doch diese Momente, in denen das Sportliche endgültig zur Nebensache wird.
Ja, definitiv. Mit Kai Bernstein geht ein ganz großer Mann von der Bühne in viel zu jungen Jahren, mit 43 Jahren gerade mal, der, ich glaube, in Deutschland im Vereinsfußball, im Profifußball vor allen Dingen, wie kaum ein zweiter für die Fans, für die Fangemeinschaft, für die Fankultur stand, der einen von Krisen gebeutelten Club versucht hat, in ruhigeres Fahrwasser zu setzen, das auch teilweise geschafft hat. Der mit dem Berliner Weg etwas ins Leben gerufen hat, was der Hertha hoffentlich oder in Jahren wieder nützlich werden könnte. Da geht ein ganz großer. Ich muss sagen, ich habe mir auch das erste Spiel nach seinem tragischen Tod angeschaut und muss selber sagen, ich habe auch echt ein bisschen geflennt, weil alles daran ist einfach nur schrecklich, ehrlich. Das ist einfach nur ganz, ganz schrecklich. Und da ist das Sportliche sowas von zweitrangig. Rest in Peace, Kai Bernstein. Wird in ganz Deutschland, allen voran bei der Hertha, sehr vermisst werden. So, weg von den traurigen Dingen. Ich sag mal, wie Klemmer gerade so schön gesagt hat, zweitrangigen Sportlichen. Dort setzt sich Hertha sehr, sehr verdient mit 3:1 gegen den BRK durch. Immer wieder mit guten Chancen, mit sehr, sehr jungen Spielern, die sie in der Hinrunde, glaube ich, kaum eingesetzt haben. Jedenfalls diese. Da ist zum Beispiel ein Gottschalk, der gerade mal, glaube ich, 17 Jahre alt ist, der immer wieder gut auffällt, der an einem überragenden Zwick scheitert. Zwick, definitiv der beste Mann vom BHK, wenn nicht sogar auf dem Platz. Das Ding hätte hier deutlich höher ausgehen können als 3:1. Unzählige Chancen, sei es Benatia, sei es Gottschalk, sei es der Junge, auch für mich neu ehrlicherweise Schickerinski. Irgendwann ist es dann aber jener Schickerinski, der Zwick und Kuff nach einem Abdul-Latif Pass zum 1:0 einschiebt, sehr, sehr verdient. Zu dem Zeitpunkt vom BHK kam super, super wenig, enorm viel Chancen, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen möchte, weil es einfach sonst zu lang wird, von Hertha 2. Und so fällt dann auch der Ausgleichstreffer vom BHK sehr, sehr überraschend. Es ist eine Ecke, die Bremer tritt auf den langen Pfosten. Dort steht Wurr völlig, völlig, völlig frei, alleingelassen fast schon und köpft zum 1:1 ein. Aus etwas spitzerem Winkel nichtsdestotrotz, das ging zu einfach. Hertha aber dann auch sehr, sehr schnell wieder da. Kovic wird im Strafraum gelegt. Ganz aufzulösen ist es nicht, ob es wirklich einen Kontakt gab oder nicht. Ich hätte im ersten Moment gesagt, der Elfmeter geht klar, aber ich bin mir auch nicht sicher. Zweifel für den Angeklagten und somit ist es dann Benatira mit seiner ganzen Erfahrung, mit seiner Abgebrühtheit, der das 2:1 markiert per Elfmeter. Daraufhin geht das Spiel wie auch sonst, wie auch schon die ganze Zeit, immer weiter Richtung Her für Hertha. Am Ende ist dann Abdul-Latif, der den Schlusspunkt setzt zum 3:1 nach dem Gottschalk-Pass. Zwick sieht da etwas unglücklich aus. Ich würde ihm dabei nicht so viel Schuld geben, weil es ist einfach super unglücklich, wie der Ball da rollt. War auch schwer zu halten. Das Einzige, was man noch erwähnen kann, es war fast schon hundertprozentig von Woro, der das leere Tor nicht trifft und nur die Latte. Goller sieht da im Vorhinein unglücklich aus, weil er den Ball nicht fängt nach einer Flanke, so weit aus seinem Tor ist. Nichtsdestotrotz, 3:1 bleibt. Verdient ist es. Wichtig, war das Sportliche, aber an dem Spieltag natürlich nicht.
Das definitiv kann ich auch aus dieser Sicht erstmal nur zustimmen. Und ich möchte jetzt nur noch mal auch auf einen Satz eingehen, für den ich hier viel Feuer abbekommen habe zu Saisonbeginn. Nämlich, als ich gesagt habe, dass ich davon ausgehe, dass es keinen sportlichen Absteiger geben wird. Und wenn ich jetzt mal aktuell schaue, ist der BRK letzter der Tabelle, würde aber die Klasse halten.
Du hast denen die Insolvenz gewünscht.
Ich habe hier niemandem die Insolvenz gewünscht.
Du hast aber eigentlich angekündigt, so, dass jemand hier insolvent geht. Das war nicht, weil du denkst, dass Rostock absteigen könnte und deswegen Rostock 2 runter muss, obwohl sie sportlich eigentlich gar nicht auf letzten Tabellenplatz wären. Das kam alles, weil du gesagt hast, die Finanzen und so in der Liga, und nicht deswegen. Dreh die Fakten nicht um. You are fake news.
Ich habe das Ganze bewusst recht offen gehalten.
Ja, klar, genau. Deswegen haben wir uns auch überlegt, ob wir die erste Folge dieser Saison Klemmerwitsch an die Insolvenz nennen werden.
Ja, das habt ihr völlig falsch interpretiert, um mir da persönlich etwas anzuhängen. Das war eine Agenda von euch. Aber statt jetzt wäre es eben so, dass Hansa Rostock eben auf dem, ja, quasi, also ich weiß nicht, wie das jetzt geregelt würde, wird sich ja noch ändern, dass die gerade wirklich Tor und Punkt gleich mit Braunschweig auf Platz 16 sind in der zweiten Liga. Aber Halle ist eben auch nicht auf einem Abstiegsplatz in Liga 3. Deswegen würde nur eine Mannschaft absteigen und das wäre eben dann in erster Linie erstmal Hansa 2. Und deshalb würde der BRK Stand jetzt als Tabellenletzter drin bleiben, aber sind ja auch voll in der Verlosung drin. Man hat personell einiges verändert in der Winterpause, unter anderem einen Rückkehrer aus Greifswald mit Aboubakar Kagbo, der jetzt wieder beim BRK ist, wo er schon mal 4 Jahre war, und soll dabei helfen, die Mannschaft dann ja ins richtige Fahrwasser zu bringen. Man ist eben jetzt auch rein sportlich gesehen momentan nur 2 Punkte mit Tore Brenz, 3 Punkte hinter Hansa 2 und das bei 3 Spielen eben in der Hand. Das ist doch eine ganze Menge. Auch wenn es am Anfang nicht so wirkte, ist der BRK doch mittlerweile in der Konkurrenzfähigkeit angekommen in dieser Liga. Und wen wir übrigens bei Hertha 2, weil Luca das schon angesprochen hat, einige neue junge Akteure da im Team, wen wir da nicht mehr sehen werden. Einer der meist genannten Männer in der Hinrunde in diesem Podcast, Maolida, der ist jetzt nicht mehr da. Der hat da seitdem nicht mehr Millionen, damit der Regionalliga spielt. Der ist jetzt in Schottland. Also den sehen wir da nicht mehr. Mal gucken, wen wir demnächst vielleicht mal aus der Profimannschaft in der Liga 4 sehen. So gefühlt könnte ich mir da jeden, der nicht Dardai heißt, vorstellen. Wie wäre es denn, Markus, vielleicht, wenn Hertha 2 gegen Jena spielt? Ich weiß nicht, wann das Ganze passieren wird. Ist noch ein bisschen hin. Am 2. März wurde heute terminiert. Um 14 Uhr im Ernst-Abbe-Sportfeld. Vielleicht tritt da ja mal ein gewisser Fabian Reese auf, an den du noch ein paar gute Erinnerungen hast.
Ja, kein Gips, so rutscht er wieder weg, weil Rezi ihn austanzt. Ich sag zu Hertha 2 einfach gar nichts. Und zu den Spielern da.
Ja, aber wenn man jetzt zynisch sein will, muss man auch sagen, gegen Jena braucht es vielleicht nicht mehr unbedingt die Profi-Unterstützung für die Hertha Bubis, um da erfolgreich zu sein, denn im Paradies läuft es nicht. Und da gab es dann kurz vor Jahresende den ganz großen Paukenschlag. René Klingbeil ist nicht mehr Cheftrainer beim FCC, wurde entlassen. Und Henning Bürger, der bereits schon einmal in der vergangenen Saison Trainer war, bis dann eben Klingbeil übernommen hat, der auch vor vielen, vielen Jahren schon mal Cheftrainer beim FCC war, übernimmt jetzt zum dritten Mal. Und da, Markus, hat sich denn überrascht, der Trainerwechsel?
Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich wie jeden anderen Jena-Fan auch, habe ich nicht damit gerechnet. Zumindest nicht mitten in der Saison. Wäre jetzt die Saison so schlecht weiterverlaufen oder so, naja, sagen wir mal, unter den Erwartungen weitergelaufen, dass man sich nach dem Saisonende zusammensetzt, hätte ich mir schon vorstellen können, aber nicht am, was war das, der 30.12. letzten Jahres. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Mit Henning Bürger kommt natürlich jemand, der den Verein kennt, der war der Chef des Nachwuchsleistungszentrums. Also er ist auch wirklich da an die Jugend angebunden, wo das Zukunftskonzept auch greifen sollte. Und man hat ja auch direkt seinen Einfluss jetzt im ersten Spiel gesehen, als Bölter, der 18-jährige Außenverteidiger, zum ersten Mal überhaupt in der Regionalliga gespielt hat und dann direkt seinen Startelfdebüt geben durfte. Auf der Bank saßen auch diverse Spieler aus der U19. Also man hat das da direkt gesehen und ich glaube, in Jena ist jetzt auch hoffentlich zumindest dem Allerletzten klar geworden, dass es dieses Jahr nicht nur mit Aufstieg gehen wird. Und dass jetzt einfach auch die Zeit ist, jungen Spielern mal die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren, was in der Vergangenheit ja vielleicht mit zwei, drei Ausnahmen nicht so oft der Fall war und nochmal andere Namen als Benjamin Zank, der jetzt nach seiner Verletzung zurückkam, als, weiß ich jetzt nicht, Max Grimm, der auch aus der alten Jugend ist, der hin und wieder Einsatzzeiten bekam, oder so Justin Smiller, der auch mal hin und wieder eingesetzt wurde, aber jetzt auch mal ganz frische neue Namen reinzuwerfen, weil in Jena werden auch viele Verträge auslaufen am Saisonende und ich denke, wir stehen wieder vor einem großen Kaderumbruch. Da ist es schon mal gut, wenn die Leute aus der A-Jugend Luft schnuppern können. Zum Spiel, ja, verliert es 3-0 in Greifswald und verdient. Jena war nicht gut. Und das lag jetzt nicht daran, dass viel getestet wurde mit A-Junioren oder so. Ich glaube, da hapert es auch ein bisschen in der Mannschaft, weiß ich nicht. Aber es sah halt einfach wieder nicht gut aus. Greifswald hat einfach abgezockt, wie sie das ganze Jahr schon über sind. Bei Jena ging da vorne gar nichts. Man muss aber auch dazu sagen, von diesen drei Toren, das 1-0 von Kocher und das 2-0 von Wulff, das sind auch zwei Sonntagsschüsse. Die triffst du halt auch nicht immer. Also Kutscher da mit einem wirklich schönen Seitfallzieher, Wulff mit einem Schlenzer aus ungefähr 20 Metern, fast in den Knick auch rein, wo Kunz zweimal nichts machen kann. Und da schießt halt 2-0. Und Greifswald ist vielleicht die bessere Mannschaft oder ist höchstwahrscheinlich die bessere Mannschaft. Aber ist auch nicht mit den zwingenden Gelegenheiten. Dann versucht Jena und war wirklich, ja, Kraus war sehr bemüht oder die ganze Mannschaft war bemüht, aber sonderlich gut sah es offensiv einfach nicht aus, das muss man ganz ehrlich sagen. Und das 3-0 war einfach ein gut, sehr gut ausgespielter Konter über Manske, der jetzt in der Winterpause, ich meine von Alklinike, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, gekommen ist, zum GFC, was ja auch wiederum deren Ambition unterstreicht, wirklich den Meistertitel einzuheimsen, wenn sie Manske holen können aus Alklinike. Ja, Greifswald gewinnt das Spiel 3-0. Ich finde das schon ein bisschen hoch, wenn es auch verdient ist. Also ich habe auch 3-0 getippt, ehrlicherweise für Greifswald. Ich war jetzt wenig überrascht, muss ich sagen, dass aber beide Mannschaften offensiv eher weniger Akzente setzen und dann über solche Einzelsituationen kommen müssen. Das habe ich eher nicht gedacht, ohne es jetzt schönreden zu wollen für Jena.
Ja, genau. Um vielleicht nochmal kurz auf Greifswald zu schauen. Die haben jetzt nicht nur mit Johannes Manske sich verstärkt, auch noch mit Noel Eichinger von Jahn Regensburg aus der dritten Liga geliehen, der in der vergangenen Saison noch beim FSV Zwickau auch in der dritten Liga unterwegs war. Und auch noch Ian Werner einen Backup-Torwart geholt. Jakubow wird da ja gesetzt sein. Hat auch ein paar Leute im Gegenzug abgegeben. Drei Spieler weg: Fabio Schneider nach Luckenwalde, Alexander Bilbia und Abubakar Kagbo, beide zum BRK. Ich würde aber gerne noch ein bisschen über Personalien sprechen, auf beiden Seiten. Einmal, was ich nämlich interessant finde, es gibt hier diese Trainerlizenzen, die ja ein Problem sein können, wie jetzt beispielsweise bei der VSG Altklinike. Und ich weiß nicht, ob ihr das zufällig auch gesehen habt. Bei mir ist es heute bei der Vorbereitung ehrlich gesagt ein bisschen unabsichtlich durchgelaufen. Gibt es jetzt auch von Ostsport so ein kurzes Video über den Greifswalder FC. Und in diesem Video, das war für mich der interessanteste Punkt, sagt Lars Fuchs, dass die Regionalliga momentan die höchste Liga ist, die er coachen darf von seiner Trainerlizenz her. Also sollten die aufsteigen, wer weiß, was dann passiert.
Ja, der Lars Fuchs Trainer Malus hat sich ja bekanntlich nicht durchgesetzt am Anfang der Saison. Ja, nö. Wird interessant, ja. Keine Ahnung. Wieso nicht? Vielleicht wird es aus eigener Tasche bezahlt wie ein Unterhaching. Wer weiß.
Ja, das sind die Möglichkeiten. Oder dann gibt es auch die Möglichkeiten, wer dann an dem Lehrgang teilnimmt, eingeschrieben ist, darf dann trotzdem coachen. Und wo ich aber auch noch gerne mal über die Personalien weiterreden würde, ist eben beim FC Carl Zeiss Jena. Denn wir haben das jetzt schon angesprochen. René Klingbeil weg, Henning Bürger übernimmt, der ja bisher NLZ-Leiter war. Und er hat jetzt als Trainer auch einen Vertrag bis 2025. Und ist, so steht es zumindest jetzt auf transfermarkt.de, auch nur Cheftrainer und nicht parallel noch NLZ-Leiter. Da ist die Stelle zumindest laut der Website momentan vakant. Denkst du, das ist der richtige Schritt?
Ich denke schon, ja. Er macht beides momentan, soweit ich weiß, in Personalunion. Also es ist der kostengünstigste Schritt, wenn man schon einen Trainer auswirft, den man bis 2025 inklusive seines Trainerteams weiterbezahlen muss.
Genau, da wird es ja natürlich spannend zu sehen sein, inwieweit man dann diesen Ansatz so fortführt oder irgendwie Henning Bürger da noch gewissermaßen Unterstützung zukommen lässt. Das war ja auch in der vergangenen Saison einer der Hauptgründe in der Begründung, warum er nicht länger Cheftrainer geblieben ist, dass er eben diese parallelen Aufgaben hatte. Aber wo es aber definitiv sinnvoll ist, und das hat, denke ich, dieses erste Spiel gut gezeigt, dass ein NLZ Chef, der dann zum Chefcoach wird, natürlich auch die Jugendspieler zwangsläufig sehr gut kennt und sie dementsprechend auch einbindet und das dann auch in Sachen Zukunftskonzept vielleicht etwas, ja, noch stärker, ich sage jetzt, ich will nicht sagen funktioniert, aber zumindest versucht wird, das Ganze umzusetzen. Und man sich dann jener, Markus hat das gesagt, ich glaube, da sind sich alle, die nicht völlig verträumt sind, einig. Der Aufstieg ist weit, weit weg in dieser Saison. Da muss man nur mal realistisch auf die Tabelle schauen. Das sind momentan 17 Punkte, die Jena Rückstand hat auf Greifswald bei gleich vielen Spielen. Das wird nichts mehr. Und sich da dann eben quasi nochmal neu aufzubauen für die Zukunft. Und wenn ihr dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen habt oder noch irgendwelche Worte habt, die euch ganz, ganz wichtig sind zu diesem 19. Spieltag, dann würde ich sagen, können wir natürlich auch mal uns kurz ausruhen, mal auf Kicktipp gehen und dann kommen wir wieder und schauen mal, was wir so für den kommenden Spieltag erwarten. Und wir schauen nach dem 19. Spieltag noch auf den 20. Spieltag in der Liga. Und durch unsere Änderungen wird es natürlich so sein, dass wir jetzt diesen Spieltag tippen, aber dann natürlich jetzt nicht mehr jeden Spieltag durchtippen werden, aus dem einfachen Grund, dass das einfach nicht sinnvoll ist, einen Spieltag, der jetzt in 2 Wochen stattfindet, zu tippen, den wir dann danach auswerten. Weil da kann so viel am Wochenende passieren, gerade bei den Mannschaften, die jetzt noch gar nicht gespielt haben. Es gibt auch noch gefühlte 43 Nachholpartien zwischendrin. Wir fokussieren uns jetzt wirklich auf den 20. Spieltag, der am kommenden Wochenende stattfinden wird. Aber zur Übersicht für euch mal noch ein Blick unter die Woche. Da gibt es jetzt nur ein Nachholspiel. Chemnitz spielt gegen Eilenburg am Mittwochabend und dann in der kommenden Woche nach dem Spieltag vom Wochenende gibt es dann unter der Woche noch 5 geplante Nachholpartien. Da spielt am Dienstag um 14 Uhr, geile Uhrzeit, Greifswald gegen Altklinike und am selben Tag abends noch der BRK gegen Luckenwalde und dann am Mittwoch 19 Uhr der BFC Dynamo gegen die BSG Chemie Leipzig, Cottbus gegen Viktoria Berlin und Meuselwitz gegen Babelsberg. Aber schauen wir erstmal auf den 20. Spieltag vom Wochenende. Da gibt es 9 Spiele. Typisch verteilt, wie immer, oder wie meistens, sagen wir es mal so, 3 Spiele am Freitag, 3 Spiele am Samstag und 3 Spiele am Sonntag. Das ist der Plan, den die Liga da aufgestellt hat und los geht es dann am Freitag um 18 Uhr Und los geht es im Alfred-Kunze-Sportpark von Leipzig. Die BSG Chemie Leipzig trifft auf Rot-Weiß Erfurt.
Ja, ich übernehme das jetzt einfach mal ganz dreist, bevor unser Thüringer hier dazu was sagen darf. Ich sage, es wird relativ simpel, es ist dasselbe Ergebnis wie vom Samstag, 2:0 für Rot-Weiß Erfurt.
Die BSG hat ewig nicht gespielt. Ich weiß nicht, was ich aus Erfurt jetzt machen soll. Ob das jetzt wirklich ein kleines Hoch zu Beginn des Jahres wird oder nicht. Oder ob es wieder so ein alter Muster verfallen. Deswegen, ich treffe mich da irgendwo in der Mitte und sage, das Spiel geht 1:1 unentschieden aus.
Und ich treffe mich irgendwo in der Mitte eurer Tipps und sage, Rot-Weiß Erfurt gewinnt bei Chemie Leipzig mit 2:1. Dann um 19 Uhr gibt es zwei weitere Partien, die gespielt werden. Der FSV Zwickau empfängt die Zweitvertretung von Hertha BSC.
Ein hervorragend ins neue Jahr gestartet. Zwickau mit einem 1-0-Sieg, Hertha mit einem 3-1-Sieg, der deutlich höher hätte ausfallen können. Deswegen einige mich auf die Mitte zwischen beiden Mannschaften. 1:2:2.
Ich denke, dass Zwickau wirklich den guten Trend, den sie in den letzten Wochen gestartet haben, fortsetzen können und zu Hause mit 2:1 gewinnen können.
Und zum ersten Mal im Jahr 2024 kann ich nur sagen, sticht, denn da bin ich komplett bei Markus 2:1 für die Schwäne. Und
Sehr gut.
parallel spielt der BAK zu Hause gegen Viktoria Berlin. Auch für die ist es das Debüt im Jahr 2024. Und ich sage, das werden sie erfolgreich gestalten. Die Sky Blues werden auswärts mit 2:0 gewinnen.
Sticht.
Sticht ganz und gar nicht. 1:0 BRK.
Das geht jetzt, geht na, nee, jetzt geht wieder das los, okay.
Also ich habe auch noch zwei Tipps, sage ich mal, die vielleicht interessant sein könnten. Aber das ist schon relativ wild.
Warte mal kurz. Ich muss ganz kurz live on demand was nachgucken. Live on demand, lol. Ich bin gerade von uns zwei der Beste im Tippspiel. Also 1:0 BRK.
Ich habe auch gefühlt 3 Wochen vergessen zu tippen, also alles
Ja,
gut.
pf, die Ausrede lasse ich nicht zählen.
Ja,
Also kannst du
also
nicht sagen,
das
dass
ist ja
alle richtig
wirklich
getippt. Das ist dein Problem, nicht
selbst
meins.
verschuldet und ich bin 3 Punkte hinter dir, also ich spürst du meinen Atem schon.
Ich spüre die 3 Punkte für den BRK.
Da bin ich gespannt. Ja, und Luca hat sich halt jetzt auf Platz 109 verabschiedet, ist aber immer noch 2 Plätze und 1 Punkt vor Jonas vom chemischen Element, der, soweit ich weiß, alles getippt hat.
Ja,
Klammer.
da weißt du auch mal wieder, wo die Qualität liegt und wo nicht.
Klammer, das ist quasi unser 6-Punkte-Spiel. Jetzt sehe ich das richtig. Könnte
Genau.
sein.
Ja,
Aha.
also, aber schauen wir mal, was noch kommt. Also, das, so müssen wir es ja
Schauen
auch
wir
mal
mal,
sehen.
was wird. Was
Ja, was
wird.
wird?
Was wird.
Ja, was wird am Samstag? Da haben wir 3 Spiele und der Tabellenführer hat den Chemnitzer FC zu Gast. Greifswald gegen Chemnitz, Markus.
Oh, ich bin wirklich, also ich hätte so gern dem CFC hier Punkte gegeben, ne? Also einer oder drei, mir egal. Ich hätte so gern gemacht, aber Greifswald ist so abgezockt, glaube ich. Die gewinnen 1:0.
Ich gehe mit. Ich glaube, es wird ein bisschen deutlich, aber nicht so viel. 3:1 für Greifswald.
Und ich gehe mit Luca mit 3:1 für Greifswald. Also anscheinend bin ich
Qualität.
heute derjenige, der hier nicht in der Lage ist, sich eigene Tipps auszudenken. Schauen wir mal, wer mit mir mitgeht bei der Partie Eilenburg gegen Lok Leipzig. Denn ich sage, Eilenburg belohnt sich jetzt mal dafür, dass sie eigentlich die ganze Zeit ordentlichen Fußball spielen, für den sie viel zu wenig Punkte bekommen, gegen eine Mannschaft, bei der auch wirklich diese Saison gar nicht zusammenläuft, sind sie mal die Glücklicheren und Eilenburg gewinnt das Ding zu Hause mit 2:1.
Ein Tor weniger, 1:1.
Ich bin komplett bei Luca, das sticht. Also, ich tippe bei Lok irgendwie immer viel zu optimistisch, aber eigentlich müssten die ja bald da unten rauskommen. Aber, keine Ahnung, die werden schon irgendwie 1:1 in Altenburg spielen, glaube ich.
Ja, wir haben jetzt zumindest mal niemanden dabei, der auf Lok tippt. Das.
Keine Schande, würde ich sagen.
Niemand tippt auf Lok. Sorry.
Ah, bitte weitermachen, Klemme, bitte.
Du bist der Älteste hier und bringst jetzt
Oh
solche
Gott,
Sprüche.
ja,
Ich
vor allem aus seinem Mund das zu hören, aus so einem Rentner, weißt du, das ist so ganz schwierig normal.
habe
Oh Gott.
starke Schmerzen. Wer hat denn am Samstagnachmittag starke Schmerzen? Die Fans von Altklinike oder von Luckenwalde?
Die
Oder beide,
Fans?
Markus?
Naja, Dilig hat man, glaube ich, immer Schmerzen, aber die werden zumindest ein bisschen durch ein 2 zu 1 Heimerfolg gelindert.
Ich möchte das Ergebnis drehen, 2 zu 1 für Luckenwalde.
Ich gehe mit Luca mit dem Sieger und auch mit der Differenz. Nur ich sage, das wird vogelwild, weil ich beiden zutraue, dass das vogelwild wird. Ich
Hierbei.
sage, Luckenwalde gewinnt bei Altklinike mit 4 zu 3.
Stimmt, ich hab zwei Tore angezeigt, aber bin ich geistig bin. Ja, okay. Geistig nicht ganz sauber heute, wirklich. Nun
Heute,
gut.
ja.
Halt.
Nur heute und dann habe ich natürlich hier schon mal wieder absoluten Quatsch erzählt. Es gibt 4 Spiele am Samstag, nicht 3, denn um 16 Uhr wird im MDR übertragen, spielt der FC Carl Zeiss Jena zu Hause gegen den SV Babelsberg 03. Markus, erinnerst du dich noch an das Hinspiel?
Ja, ich erinnere mich auch ans Heimspiel letztes Jahr zum 120. Geburtstag.
Das war von meinen, lass mich auf Footballogy kurz nebenher schauen, um das hier auch offiziell zu machen. Von den 127 Spielen, die ich in meinem Leben im Stadion gesehen habe, eins von 3 0-0s und definitiv das langweiligste Spiel, was ich je gesehen habe. Obwohl Darmstadt gegen Mainz war auch schlimm. Aber das ist ein anderes Thema. Wie geht denn das Rückspiel aus, Markus?
Auch unentschieden, also verglichen auch unentschieden mit dem vom 120. 1-1.
Ich hab oben unentschieden, ich hab 0-0.
Ich gehe mit Markus mit, dass 2 Tore in dem Spiel fallen. Und ich
Beide
gehe
für
mit Luca
Babelsberg, sagst du aber, oder?
mit, dass Jena kein Tor schießt. 2-0 Babelsberg.
Würde mich nicht überraschen,
Das
ehrlicherweise.
ist nämlich auch mein Gedanke. Also auf jeden Fall für mich ein Babelsberg-Sieg deutlich wahrscheinlicher als ein Jena-Sieg. Aber wer weiß, Spiel muss wie alle anderen erst gespielt werden. Am Sonntag gibt es dann noch 2 Spiele und Energie Cottbus ist zu Hause gefordert gegen die Zweitvertretung von Hansa Rostock. Vor 17 Jahren war das noch ein Bundesligaspiel zwischen den ersten Mannschaften. Jetzt in Liga 4 Cottbus gegen Rostock. Gibt das die Trendwende, Luca?
Ja, zu hoffen wäre es. Ich habe ein wenig beeindruckendes, arbeitshartes 1-0 für Cottbus und das ist auch schon optimistisch.
Ein arbeitshartes 1-0 für
Ja, ich weiß auch nicht, was ich
Cottbus.
sagen würde. Ich wollte Arbeitssieg sagen, aber das hat nicht reingepasst in
Einen
den
harten
Satz und dann,
Arbeitssieg. Ja.
ja.
Ich sage, es wird ein harter Arbeitssieg für Cottbus mit 2-0.
Und ich gehe das Ganze ganz anders an. Jetzt lief das nicht, aber Rostock, um es mal vorsichtig zu formulieren, hat jetzt gegen Chemnitz kein berauschendes Fest auf die Platte gebracht. Und ich sage, Cottbus schießt sich den Frust von der Seele und gewinnt gegen Rostock 2 mit 5 zu 0.
Das ist halt Vintage Cottbus aus der letzten Saison so ein bisschen, wenn sie zu Hause spielen gegen so eine Truppe. Was war das? 3 Jahren? Haben sie doch auch mal einen Bock zu Hause.
Ja, da haben
9-0
sie
oder 10-0? Ne, 9-0 geschlachtet.
9-1 oder so, glaube ich, war
Ah,
weggeschwappt.
kann
Oder
auch
9-0,
sein.
9-0 oder
Kann
irgendwie
auch
so.
sein. Würde,
Ja.
also ehrlicherweise mich würde 5-0 gar nicht überraschen, dass
Das ist
Cottbus
der
mit
Punkt,
einmal
da brauchst
die
du ja irgendwie so
Koppel
knapp und dann denkst du,
auseinandernimmt.
also das Gewinn schon und dann läuft's mal, dann fällt der Ball mal rein, dann lass das mal nach einer halben Stunde 2-0 stehen, dann kommen schon noch ein paar Tore, weil sich dann Rostock aufgibt. Also ich halte das jetzt nicht für komplett abwegig. Und dann, ja, Sonntag 13:30 wird noch gespielt. Ihr wisst, was das heißt.
Deswegen muss ich gerade so lachen, als ich die Uhrzeit gesehen habe.
Ich fand's auch lustig, als ich sie gesehen habe,
Natürlich. Der BFC Dynamo ist in Zirpsendorf. Es ist wirklich, das ist für mich eines der größten Highlights im deutschen Fußball, dass die da immer 13:30 spielen. Aber Meusewitz auch gefühlt 2 Drittel seiner Heimspiele
Sonntag.
sonntags hat.
Ja.
Nicht morgens halb 10 in Deutschland, sondern sonntags halb 2 in Zipsendorf. gibt es nicht nur Knoppers, sondern auch ein 3 zu 1 Auswärtssieg für BFC.
Ich
Ja, mach du bitte. Bitte.
mache es etwas geringer, 2-1 für den BFC.
Ich sage ein schönes 2-0 für den BFC.
Also muss jetzt gewinnt das Ding. Gut.
Ja.
Tippen wir die Nachholspiele noch?
Nein, die haben wir, glaube ich, auch schon mal getippt
Also
irgendwann.
ich habe die teilweise seit November oder so hier drin stehen.
Ich
Ich
habe
habe
das immer irgendwo mal eingetippt.
der Überblick, welcher, das ist ja das, also hier teilweise vom
Also
16.
jetzt
Spieltag
bis
fehlen
zum
noch Spiele,
kommenden
oder?
Wochenende findet lediglich Eilenburg gegen Chemnitz statt.
Also hier, ja, hier, also es ist auch echt krass, wenn man so durchguckt, es fehlen vom 16. Spieltag noch fast alle Spiele, vom 17. fehlt die Hälfte ungefähr, vom 18. auch, vom 19. auch nochmal drei.
Ja, der 16. Spieltag ist derjenige, wo
Als
ursprünglich nur
Jena nur
Jena
gespielt
gespielt hat.
hat. Genau, da gab es dann noch hier Hertha 2 gegen Rostock
Und
am
jetzt Luckenwalde Cottbus.
20.12. Genau, ja, genau. Stimmt,
Und da sind
du
zum
hast
Beispiel auch
komplett recht.
drei der 9 Spiele sind noch nicht mal terminiert.
Ach du, ja genau, und Jena Einburg zum Beispiel, weiß ich jetzt ja auch, wurde auch noch nicht festgesetzt. Heute gab es ja, also für uns heute, gab es die Terminierung teilweise für einige Spiele, Spieltag 24 bis 26 war es, meine ich. Und der beispielsweise der Jena Nachholer gegen Einburg, der schon zweimal verschoben wurde, ist auch noch nicht da.
Also es wird viele, viele englische Wochen geben, was auch ja
Was nicht unser Problem ist.
für uns unübersichtlich geworden wäre, wenn wir nicht unser Konzept umgestellt hätten.
Ja, aber am 17. Spieltag, am 16. Spieltag sehe ich gerade, also unsere nächste Aufnahme ist in 2 Wochen. Das ist für uns der 12.2. Da, bis dahin sehe ich hier 3 Spiele, die gespielt werden, 3 Nachholer.
Genau. Ja gut, und die anderen drei sind halt noch nicht terminiert. Ich weiß nicht, wo sie die dann unterbringen.
Wollen wir die noch tippen schnell oder sagen, was wir da hatten?
Ja, also
Das war
ich
vom
habe,
16.
also ja gut, aber dann müssten wir also zumindest das Spiel vom 31.01.
31. 6.2. 7.2. Das wären die drei Partien, die für uns
Genau, aber
offen wären.
dann müssten wir theoretisch auch noch, wenn wir jetzt 6.02. und 7.02. machen, das sind auch noch von anderen Spieltagen Nachholspiele.
Echt?
Ja, da
Von
sind am
welchen?
6.07.2. sind 5 Nachholspiele insgesamt. Da
Also ich bin
ist.
jetzt gerade nur bei Kicktipp drin. Das...
Genau, ja, da ist
Ach ja,
Greifswald
ich sehe
gegen
es.
Altklinike vom 16. Spieltag. BHK Luckenwalde vom 18. Spieltag. BFC Chemie vom 16. Cottbus Victoria vom 18. und Meuselwitz Babelsberg vom 18. Das ist dann
Ja, wollen wir
alles.
das machen oder nicht?
Ich würde es lassen, weil da sieht doch kein Mensch mehr durch.
Ja. Okay. Ich habe
Und dann,
meine Tipps hier seit November oder Dezember
ja,
drin stehen.
ich ändere
Egal.
da auch nichts mehr. Und da, weil dann könnten wir ja, dann, weißt du, dann könnten wir auch gleich noch anfangen, den 21. Spieltag zu tippen, der noch vor unserer
Ja,
nächsten
mach
Aufnahme
mal
ist.
das doch. Nein, Spaß.
Da gibt es dann unter anderem das ganz große Krisenduell, Lok gegen Jena. Und das Spitzenspiel Babelsberg gegen Greifswald. Also, das
Toll.
wird spannend. Spannende Themen, über die wir reden können in der kommenden Folge.
Mal gucken, über welche Spielwärme eine wirklich reden und über welche nicht.
Ja gut.
Wir picken uns was Schönes draus.
Genau, wir picken uns die Rosinen raus. Und ansonsten bleibt mir uns noch nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns gerne Kritik, Anregungen, Feedback. In dem Fall besonders Feedback. Gefällt euch das, dass wir hier Dinge umstellen? Habt ihr sonst auch andere Ideen? Wir sind natürlich offen, wenn ihr sagt, okay, das und das würde uns vielleicht auch interessieren. Geht doch darauf mehr ein. Das brauchen wir nicht unbedingt. Und natürlich bitte, bitte die Meldungen von eventuellen Interessentinnen hier teilzunehmen an diesem Podcast. Dann meldet euch gerne auf der Plattform eurer Wahl auf Twitter, X könnt ihr uns gerne eine Nachricht schreiben. Ihr könnt uns auf Instagram gerne eine Nachricht schreiben. Auf Blue Sky könnt ihr uns auch irgendwie anchatten. Da gibt es halt keine DM-Funktion. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an Regionalliga Nordostpodcast@web.de und dann können wir da sicher uns miteinander unterhalten. Und vielleicht können wir dann dich bald als Neuzugang verpflichten. Und bekannt geben und vielleicht schlägst du dann ja noch besser ein als Johannes Manske beim Greifswalder FC. direkt bei seinem Debüt einen Treffer erzielt hat. Und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und das ist jetzt neu. Bis übernächste Woche. Ciao.